Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, merkt man ja meistens, wenn es losgeht, wenn sie die Motoren angehen. Schön, dass ihr da seid. Als ich heute Morgen hingefahren bin, habe ich nochmal so bei mir gedacht, irgendwie, wie cool ist eigentlich Gott? Und wie cool ist das, dass wir jetzt so dieses Ding aushalten lernen müssen, was heißt Corona? Was wir aber auch erleben und sehen, ist zum Beispiel, dass wir, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, seitdem wir hier draußen Gottesdienst machen, dass es geregnet hat, oder? Naja. Die ganze Zeit haben wir eigentlich immer super Wetter. Und ich mag das eigentlich so. Ich habe das Gefühl, vielleicht erwächst aus diesem Jahr, aus dieser Geschichte einfach eine ganz neue Tradition. Ich hätte nichts dagegen, irgendwie in Zukunft öfter mal einfach draußen das zu machen. Ganz besonders, weil es hier natürlich irgendwie auch sehr schön ist. Also bei Markov auf dem Parkplatz wäre jetzt auch nicht so schön. Aber hier, wenn man sich das mal so umguckt, irgendwie so... So Bäume, Schatten, Sonne, jedes Mal gemähte Wiese, ist doch ein Träumchen, ist ein echtes Träumchen. Ich muss ein Geständnis machen, auch wenn ich mich für einen ganz treuen Nachfolger halte, bin ich ein ganz furchtbarer Bibelleser am Morgen. Es gibt ja so manche von euch vielleicht, die jeden Morgen schon Bibel lesen, finde ich super. Es ist nicht so ganz meins irgendwie so, vielleicht weil ich morgens noch nicht so ganz so kopfmäßig auf der Höhe bin. Das dauert immer ein bisschen, bis so die Betriebstemperatur zwischen den Ohren da ist. Was ich aber morgens gerne mache, ist tatsächlich in die Losung gucken. Das habe ich auch noch hier so ganz analog, es gibt das ja auch so als App, aber ich habe das so mit analogen Screenshots auf Papier. Und da war heute was ich nochmal sehr ermutigend fand. Auch gerade so für den Einstieg so in... So die Lobpreiszeit, die wir jetzt haben werden. Das steht im Vers vom Neuen Testament, der steht im Römer 14, Vers 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das, was ich euch jetzt eigentlich für die Lobpreiszeit irgendwie wünsche. Habt, auf gut Deutsch, was sagt uns hier gerade Freund Paulus? Habt Spaß. Habt Spaß mit dem, was ihr Glauben nennt. Habt Spaß mit dem, wie ihr Gott feiern wollt. Habt Spaß mit dem, was ihr aushalten müsst und was trotzdem anders wird, weil wir in Bewegung sind. Ich bete gerade noch zum Einstieg und dann geht's in die Lobpreiszeit. Lieber Vater, danke fürs Hiersein. Danke, dass du uns jetzt schon wieder schönes Wetter einfach schenkst und dass du, egal wie die Umstände sind, dich zu uns stellst. Danke, dass wir jetzt gleich so tolle Musiker haben können. Menschen, die nicht nur mit Instrumenten umgehen können, sondern auch ein Ohr bei dir haben. Und wir wollen das wirklich tun, dass wir Gerechtigkeit erlangen, und Friede und Freude im Heiligen Geist, dass wir das suchen, dass wir den Geist suchen, dass wir nicht warten, bis der Geist uns küsst, sondern wir gehen dem hinterher. Und danke Gott, dass du dich verfügbar machst und dass du dich begehbar und begegnbar machst in der Anbetung. Amen.
Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du der bist, dem wir folgen. Und wir wollen das immer mehr tun. Darum geht's. Ja. Ja, ich lese euch einen Text aus Lukas 14, ab Vers 26. Wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt, denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Sie würden sagen, da ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Oder welcher König käme je auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich zuvor mit seinen Beratern zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren? Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler entgegenschicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Wow. Werbung für Nachfolge klingt irgendwie anders, oder? Hab ich so gedacht, als ich das gelesen habe. Oft denken wir doch irgendwie andersrum und sagen, jetzt folge ich dir schon nach, Jesus. Was kriege ich denn jetzt dafür? Und genauso machen wir es doch auch, wenn wir Leute einladen zum Glauben und sie für Jesus begeistern und gewinnen wollen. Dann erzählen wir doch erstmal, was alles so genial an Jesus ist, was wir alles kriegen, wenn wir ihm folgen. Und sagen nicht, kleine Fußnote und dann kommt dieser Text. Und das ist ja auch tatsächlich legitim, das zu tun. Also wir dürfen ja werben, wir dürfen ja sagen, was wir wirklich gewinnen, weil es die Wahrheit ist, dass wir mit Jesus immer mehr gewinnen, als es uns kostet. Wir kriegen ja wirklich Vergebung, wir kriegen wirklich Freiheit. Wir kriegen wirklich Wahrheit und Vergebung und Freude und Zugang zum Vater. Das ist ja die Wahrheit. Und trotzdem macht Jesus hier irgendwie anders. Ist das nicht irgendwie eine krasse Herausforderung, mit der er uns hier konfrontiert? Ihn sollen wir mehr lieben als unseren Ehepartner? Unsere Schwestern und Brüder, unsere Kinder, sogar mehr als unser Leben. Unser Kreuz sollen wir auf uns nehmen und alles sollen wir aufgeben und sonst können wir nicht seine Jünger sein. Ich finde, also geht das irgendwie noch steiler? Kann es einen noch höheren Anspruch geben als das, was Jesus hier sagt? Und wenn wir die Evangelien lesen, so wie Jesus seine Jünger beruft, dann passiert das ja auch tatsächlich so. Jesus geht hin und ruft Simon und Andreas, die sitzen da am Strand, flicken ihre Netze und er sagt, ja, folgt mir nach. Und was tun sie? Keine Fragen kommen da. Keine Verhandlungen, wir reden erstmal ein bisschen drüber, was da so kommt. Nee, die lassen einfach ihre Netze liegen, stehen auf und gehen dem hinterher. Genau das Gleiche dann mit Johannes und Jakobus, genau die gleiche Szene. Auch wieder, Jesus ruft sie, kein Zögern, kein Bedenken, kein Zweifel, von denen wir hören auf jeden Fall. Sie geben einfach ihr ganzes bekanntes Leben auf. Und für was eigentlich? Um irgendeinem Mann hinterherzugehen, den sie noch nicht mal kennen. Um ihre Sicherheit aufzugeben, ihr Zuhause, ihr festes Einkommen, alles lassen sie zurück. Ihre Familien. Von Simon wissen wir zum Beispiel, dass er verheiratet war. Also von Petrus heißt er ja später. Sie lassen auch all das zurück, was sie bis jetzt so von Gott gedacht haben. Also nicht nur irgendwas, sie lassen nicht nur Materielles zurück, sondern auch vieles, was sie bis jetzt geglaubt und gedacht haben. Und Petrus sagt es später auch irgendwann mal so, wir haben alles für dich aufgegeben, um dir nachzufolgen. Da ist das wieder, dieses alles. Auch bei Matthäus, Der Zöllner war wieder das Gleiche. Der sitzt am Zoll, macht seinen Job. Jesus kommt und ruft ihn und er lässt alles stehen und liegen. Und er konnte dann auch nicht nachher wieder zurückgehen und sagen, ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte doch wieder diesen lukrativen Job machen hier. Nee, die Nummer war durch. Der hat gesagt, okay, ich lasse meinen Beruf hinter mir und mein ganzes Einkommen, meine besondere Stellung, die ich hier habe, bei den Römern. Und stattdessen ziehe ich mit irgendwie Jesus durchs Land mit ein paar Fischern und ein paar Zeloten. Nicht gerade die Truppe, mit der er wahrscheinlich sonst unterwegs gewesen ist. Eher Leute, die einen herausfordern. Und ich frage mich, darf Jesus das tun bei uns? Darf er uns einfach mal so aus unserem Leben rausholen? Darf er uns einfach mal so mit Leuten zusammenstellen, die wir uns selber nicht so raussuchen würden? Und das erleben wir immer wieder, wenn wir die Evangelien lesen, dass Jesus Menschen vor dieses Alles oder Nichts stellt. Zum Beispiel die Geschichte von dem reichen Jüngling. Der diskutiert mit Jesus, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und die haben ein nettes Gespräch und zum Schluss, bang, Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Da steht er dann. Oder ein anderer Interessierter, der sagt, ich möchte gern noch meinen Vater beerdigen, bevor ich dir folge. Und Jesus sagt, nee, lass die Toten begraben. Und ich denke nur so, was? Ist doch ein legitimer Wunsch. Kann man doch verstehen, so etwas. Und wir finden immer wieder diese steilen Aussagen und merken, da will jemand an mein Herz. Da geht's nicht um Geplänkere, geht nicht um die Oberfläche. Jesus geht sofort in die Tiefe und geht auch an die Punkte, wo ich mich gerne festhalte eigentlich. Und ich glaube, das gilt heute noch genauso wie damals. Wir sind heute immer noch in diese gleiche radikale Nachfolge gerufen. Und ich weiß, einige von euch mögen dieses Wort nicht. Ich habe immer wieder schöne Diskussionen mit Sören, meinem Mann, über dieses Wort. Aber ich finde, es gibt kein anderes Wort, was es besser trifft. Ja, wir können es auch von mir aus kompromisslos nennen. Oder wir können es Hingabe nennen. Keine Ahnung. Aber klar ist, das hat nichts mit Wischiwaschi zu tun. Und da gibt's auch kein ein bisschen oder dazwischen. Es gibt nur diesen richtig krassen Ruf von Jesus und der heißt, gib dein Leben mir ganz. Gib es ganz aus deiner Hand und leg es in meine Hand. An einer anderen Stelle formuliert Jesus das so, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue, sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es retten. So, und jetzt schaue ich in mein Leben. Jetzt schaust du in dein Leben und wie sieht das denn aus? Wie sieht das da aus bei mir? Ich habe das Gefühl, wir tun uns schwer damit, diese Radikalität auszuhalten, die Jesus hier, ja, die er an uns heranträgt. Wir können schon fast, ist schon schwierig, überhaupt darüber zu reden, geschweige denn das zu leben. Darf mich meine Nachfolge wirklich alles kosten? Nicht nur so ein bisschen? Weil Jesus wirklich mein Gewinn ist und alle Kosten aufwiegt, ist das so? Oder sagen wir das nur? Und ich finde, wenn wir uns dieser Frage stellen, merken wir, was für eine Brisanz da drin steckt. Weil wir merken, dass wir eben nicht an der Oberfläche bleiben können, wenn wir uns damit wirklich auseinandersetzen. Und dass das auch keine Frage ist, die wir einmal beantworten, Haken dran, fertig, erledigt für dieses Leben. Sondern dass es eine Frage ist, die tief reingeht in mein Herz und die viel auch offenlegen kann von dem, wo wirklich meine Prioritäten sind, wo meine Wünsche sind, wo meine Sicherheiten sind, vielleicht auch meine Abgründe, meine Abhängigkeiten. Und das bedeutet, dass ich Gott auch an Dinge ranlassen muss, die noch nicht in Ordnung sind. Da, wo ich Heilung brauche. Und ich glaube, das können ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann irgendwas sein im Bereich Finanzen. Vielleicht dein Hobby, was dir viel mehr wert ist, als es eigentlich sein dürfte. Vielleicht deine Ehe, dein Beruf, deine Bequemlichkeit, deine Bitterkeit, deine Familie. Keine Ahnung. Aber es zeigt sich, ob wir Gott wirklich vertrauen wollen. Wenn Gott gut ist, so wie Silke das eben auch gesungen hat, wenn er gut ist, dann muss es doch das Beste sein, ihn auch da ranzulassen. Und dann muss es das Beste sein, auch meine Pläne, meine Wünsche, meine Kontrolle loszulassen. Und dann kann es eigentlich keine Gefahr sein, mein Leben aufzugeben. Sondern letzten Endes kann es nur Freiheit bedeuten. Wie komme ich dazu, so ein unbequemes Thema zu wählen? Und das auch noch das erste Mal, wenn ich hier stehe und predige. Ist das nicht ein bisschen too much? Ja, ich traue mich das erstens, weil Jesus es uns zutraut. Und weil ich deswegen glaube, dass da viel drinne steckt von dem, was wirklich wichtig ist und wir viel mehr mit ihm noch entdecken können, als wir es bis jetzt tun. Und ich traue mich das auch, weil ich mich immer wieder selber mit dieser Frage auseinandersetze und seit letztem Jahr nochmal besonders intensiv damit auseinandersetzen musste. Letztes Jahr hat Lutz mir diese Frage gestellt im Zusammenhang mit meiner Taufe. Dachte, Sarah, was darf es dich denn kosten, Jesus zu folgen? Ich hatte mich gerade dazu entschieden, mich taufen zu lassen. Ich war schon lange mit Jesus unterwegs und hatte aber dann gemeinsam mit Sören so den ganz starken Eindruck, dass Gott das möchte. Und dass ich auch da zum Beispiel Prägung, Traditionen, all das nochmal auf den Prüfstand stellen soll und einfach das tun soll, was er sagt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo der Heilige Geist zum Beispiel an unser Herz anklopfen kann und sagen kann, sag mal, darf ich das? Darf ich einfach mal deine Vorstellung von dem, was richtig ist im Glauben und wie das so gelebt wird, darf ich das einfach mal auf den Kopf stellen? Darf er das auch dann, wenn andere darüber den Kopf schütteln, wenn sie dich nicht verstehen, wenn sie dich vielleicht sogar ausgrenzen dafür? Lutz hat mir die Frage gestellt, nachdem ich mich schon entschieden hatte dafür. Und es ging noch um einen weiteren Punkt für mich, der für mich da aktuell wurde. Und das hatte damit zu tun, dass ich als Kind schon getauft worden war und dass ich angestellt war bei der evangelischen Kirche als Lehrerin. Und die evangelische Kirche beurteilt eine Glaubenstaufe als sogenannte Wiedertaufe, sowohl mit I, einfachem I, als auch mit IE, wenn man schon mal als Kind getauft worden ist. Und für mich stellte sich dann im Zusammenhang mit dieser Taufe eben nicht nur die Frage, ja, mache ich das jetzt, sondern auch, wenn ich mich taufen lasse, informiere ich jetzt meinen Arbeitgeber darüber, dass ich das getan habe? Und bin ich, wenn ja, bin ich bereit, die Konsequenzen dann zu tragen, die da vielleicht auf mich zukommen? Hui, das kann das also zum Beispiel bedeuten, die Kosten für Nachfolge zu berechnen, so wie Jesus das sagt. Darf mich meine Nachfolge, also beispielsweise meinen Job, kosten? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo Gott uns so haben will. Vertrauen wir ihm, dass sein Plan immer der Beste für unser Leben ist und dass er vielleicht vielleicht uns sogar ja mehr und besser in unsere Bestimmungen reinrufen, hineinführen kann, als wir das selber so mit unseren Plänen? Oder wollen wir doch eigentlich lieber unsere Kontrolle behalten und schön die Fäden selber in der Hand haben? Mir ging das auf jeden Fall so, dass das echt eine richtig schwierige, herausfordernde Frage war. Und ich wusste noch nicht genau, wohin die Reise geht. Und ich habe dann einfach mal, das ist das Schöne, dass wir Gott ja immer wieder fragen können, was sagst du denn dazu? Und ich habe einfach, weil ich selber so nicht genau wusste, was dran war, habe ich Irina gefragt, ob sie einfach Gott für mich mal fragen kann, ob er etwas für mich mir zu sagen hat. Und ich habe ihr noch nicht mal gesagt, worum es geht. Und sie hatte dann einen Eindruck für mich, ein Bild von Gott, wo sie hat einen alten Pflug gesehen, einen verrosteten Pflug, der stand auf einem Feld, das war total trocken. Und dann wurde dieser alte Pflug aber wieder so in Gang gebracht. Und es war sehr schwerfällig und schwierig. Aber dann kam diese fruchtbare Erde darunter wieder zum Vorschein. Ja, nicht gerade so ein leichtes Bild, fanden wir beide. Und ich wusste auch noch nicht sofort, was das jetzt heißen soll. Auf jeden Fall entschied ich mich, meinen Arbeitgeber so darüber tatsächlich zu informieren, dass ich mich habe taufen lassen. Und dann folgte einige Monate hin und her. Auf jeden Fall lief es dann letzten Endes für mich darauf hinaus, dass ich aus dem Beamtenverhältnis entlassen wurde und außerdem mir noch die Erlaubnis entzogen wurde, evangelische Religion zu unterrichten. Das ist jetzt die Kurzfassung natürlich. Und in Wirklichkeit war das alles andere als einfach und schnell. Und es war immer wieder mit dieser Frage kombiniert, Sarah, was darf es dich kosten, mir zu folgen? Darf es deine Pläne kosten, deine Wünsche? Dein Ruf auch bei den Menschen, dein Beruf, deine Sicherheit, darf es das alles kosten? Und ich glaube, darum geht es immer wieder, um diesen Prozess, um eine Reise mit vielen Lektionen, auch mit Umwegen, mit Fehlern, mit Versagen. Wir hätten es gern oft anders, oder ich hätte es auf jeden Fall gern oft anders. Wir hätten gern so geradeaus, das ist ganz klar, da geht's lang. Aber es hat oft was mit Hinfallen zu tun und mit wieder Aufstehen. Und das gehört dazu, Risiko. Und Fehler. Aber ich glaube, dann kommt auch wieder Herstellung und Heilung und ich glaube, dann kommt auch wieder ein neuer Auftrag. Und wir haben einen Gott, der Menschen beruft, die nicht perfekt sein müssen, sondern der Menschen beruft, die einen Erlöser brauchen und das auch sagen. Wir brauchen dich. Und dass wir haben einen Gott, der mit diesen Menschen die Welt verändert. Und bei mir war es auch ein Prozess, in dem ich immer wieder neu die Frage gestellt habe, Jesus, was soll ich denn jetzt tun? Was heißt das denn jetzt? Keine Ahnung, was ist dein Weg jetzt für mich? Und ganz zum Schluss habe ich ihn das nochmal gefragt, da ging es für mich darum, soll ich jetzt nochmal vor Gericht gehen und dafür kämpfen, für mein Recht? Und dann hatte ich sofort einen Bibelvers in meinem Herzen und das war der Vers, wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Tja, da war er wieder, der Pflug. Und diesmal wusste ich ziemlich schnell, was das heißt. Das hieß für mich in diesem Fall, ich soll nicht mehr kämpfen für mein Recht, sondern ich soll nach vorn schauen auf etwas Neues, was da kommt. Was heißt das jetzt? Will Gott uns einfach Sachen wegnehmen? Uns klein machen und schön demütig? Was ist denn das? Was ist sein Ziel, wenn er sagt, wir sollen alles aufgeben? Wir sollen unser Leben komplett loslassen? Ich glaube, ja, er will keine Selbstverwirklichung. Sondern wirklich, dass wir uns vollkommen von ihm abhängig machen. Aber nicht, er will uns nicht klein machen und er will uns nicht fertig machen, uns Sachen einfach wegnehmen, damit wir irgendwie so am Boden sind. sondern ich glaube, er will uns in unsere wirkliche Bestimmung hineinführen. Und wer weiß das besser als er? In Lukas 18 versichert er uns, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben haben. Also doch, viel Gewinn für uns. Und in diesem Leben, nicht erst irgendwann, ja, das auch, auch in der Ewigkeit kriegen wir das ewige Leben mit ihm gemeinsam, aber auch hier schon ein Vielfach will er uns das, was wir für ihn aufgeben, wieder zurückgeben. Und da staune ich immer wieder darüber, was haben wir für einen guten Gott? Was haben wir für einen Gott, der so gerne gibt? In meinem Fall weiß ich noch nicht, was das heißt. Ich habe meinen Plan aus der Hand gegeben und ich vertraue einfach darauf, wenn ich sowas lese, dass Gott nicht Plan B in der Tasche hat, sondern Plan A plus. Keine Ahnung, was das heißt, nicht im Sinn von Geld oder Sicherheit oder so, aber schon im Sinne von in meiner Bestimmung sein und das tun, was er hier tun möchte durch mich. Ich bin noch lange nicht fertig mit dieser Frage, was mich Nachfolge kosten darf. Ich habe so eher das Gefühl, ich stehe noch ziemlich am Anfang. Und deswegen glaube ich auch, dass es sich lohnt, sich wirklich mit dieser Frage gründlich auseinanderzusetzen und immer wieder. Denn wenn Jesus wirklich sagt, niemand kann mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben, dann wissen wir, es ist essentiell wichtig, dass wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen wollen. Denn das wollen wir doch. Wir wollen doch seine Jünger sein. Ich hoffe und bete, dass wir dazu bereit sind, immer und immer wieder mehr zu folgen, wenn er uns ruft. Was auch immer das gerade bei dir konkret bedeutet. Ich glaube, er wartet einfach auf Menschen, die sagen, ich möchte nichts anderes mehr als dich. Nichts anderes. Jesus beendet diese Rede, die ich am Anfang vorgelesen habe mit den Worten, Salz ist gut zum Würzen. Aber wie macht man es wieder salzig, wenn es seine Würzkraft verliert? Geschmackloses Salz eignet sich weder für den Boden noch als Dünger. Es wird weggeworfen. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und begreifen. Mit anderen Worten, machen wir als Nachfolger Jesu einen Unterschied in dieser Welt? Sehen Menschen, wenn sie uns angucken, zu wem wir gehören? Leben wir ein Leben, aus dem aus allen Poren Jesus rausstrahlt? Ich möchte dich herausfordern, einfach dich dieser Frage zu stellen. Jesus, was darf es mich kosten, dir zu folgen?
Ich möchte das gerne noch einmal, ich finde das super krass und richtig gut, was du gesagt hast, das mal vorweggeschickt. Und ich möchte es auch gar nicht inhaltlich ergänzen, sondern ich habe irgendwie einen Eindruck gehabt, weil ich wollte das einfach nochmal so verdeutlichen. Lutz, du hast, ich glaube, Anfang August auch nochmal über das Thema Geld geredet, ne? Und wir haben so am Anfang den Gottesdienst damit gestartet. Wir als Deutsche wollen nicht über Geld reden, aber wie viele Begriffe gibt's für Geld und Kohle und Money und Penunzen und was uns da alles eingefallen ist. Und ich habe das ja auch irgendwie mitgemacht und Sarah war da viel entspannter mit diesem ganzen Prozess als ich immer. Ich hatte noch viel mehr so diese Kontrolle und dieses Beklemmende dabei, ne? Und man redet ja mit ganz vielen Leuten auch so in seinem Umfeld über das Thema und da geht's richtig um Kohle, ne? Also so eine Beamtenversicherung abzugeben, das ist schon was. Private Krankenversicherung für sich und die Kinder, das ist schon was, ne? Und ich habe ich glaube, es gab eine Stimme, die gesagt hat, oder zwei Stimmen, die gesagt haben, mach das. Und alle anderen haben aber schon den Taschenrechner rausgeholt und haben geguckt, denk da nochmal gerade drüber nach. Und auch mir ging das so, ne? Das war richtig beklemmend. Und die Wochen und Monate, die sich das gezogen haben, die waren schon echt richtig schwer. Das andere ist das Studium, ne? Also wer studiert, also ich weiß, dass der eine oder andere, der hier sitzt, der hat studiert. So ein Studium ist echt lang und zäh, ne? Mit dieser Entscheidung nimmt dir dieser Arbeitgeber gerade der Sinn und Zweck des Studiums komplett weg. Also ist weg. Ne, ich habe Holztechnik studiert in Lemgo. Jetzt würde irgendeine das Land mir erzählen, so vergiss mal, Holz ist nicht mehr so wichtig, wir machen heute irgendwas anderes, Holzstudium weg. Also ich kann damit nicht, also und das Krasse ist, und das will ich an der Stelle einfach nochmal sagen, und ich finde, für mich ist jetzt gerade in dem Augenblick einfach nochmal deutlich geworden, dass auch, Sarah, du hast, primär hast du für dich die Entscheidung getroffen, und aber ich habe das Gefühl, dass Gott in diesem Augenblick dir auch schon was Neues geschenkt hat, dass dieser Weg, etwas Neues zu entdecken, jetzt gerade beginnt. Und mit dieser Berufung beginnt, die dir jemand gegeben hat, hier zu predigen. Ich fand's richtig cool. Und auch wenn sich das monetär nicht aufwiegen lässt, aber in deiner Berufung stehst du, und das wollte ich einfach nochmal sagen.
Wir sind zum Ende jetzt gekommen, aber wir leben ja nicht so die Ende, oder wir erleben ja nicht und leben nicht das Ende eines Gottesdienstes als Abschluss. Zack! Fromme Übung beendet, Woche kann starten. Sondern wir empfinden das so als Doppelpunkt. Und ich finde, diese Frage, was darf es dich kosten? Die darfst du dir jetzt gerade tatsächlich nochmal so 3 Minuten vielleicht irgendwie stellen. Wo Sören einfach nur ein bisschen spielt, mit der Akku, bisschen spielt, und du die Frage nochmal so in dir, nochmal so an so ein Echo geben darfst. Wo diese Frage von Gott, von Jesus in deinem Leben so einen Raum haben darf. Was darf es dich kosten? Vater, danke für diesen Morgen. Danke, dass jeden Tag die Sonne aufgeht, wie deine Gnade über unser Leben aufgeht. Und dass jeden Tag ein neues Blatt im Buch unseres Lebens aufgeschlagen wird. Und dass wir nach vorne schauen dürfen. Dass wir Menschen mit Geschichte sind, aber diese Geschichte uns nicht ausmacht. Sondern den Weg, den du gehst und dem wir nachfolgen, das macht uns aus. Das bestimmt unsere Identität und unsere Persönlichkeit. Wir sind nicht gebrandmarkt durch die Erlebnisse, die wir sind. Wir sind nicht auf Dauer gelähmt oder zerstört. Sondern Heilung fließt von dir. Und ein Zurechtmachen für das, was kommen soll. Und du hast immer einen Platz für uns, immer. Das wird in diesem Leben nicht ausgehen, dass wir einen Platz haben. Sind wir jung, sind wir älter? Sind wir vielleicht ein bisschen eingeschränkter oder sind wir super begabt oder whatever? Es gibt immer einen Platz für uns, den du für uns bereithältst, wo wir sein dürfen. Im Jetzt. Auch nicht im Irgendwann, sondern im Jetzt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da alle zusammen hineinführst. In deine Gegenwart, durch deinen Geist in unseren Segeln, dass wir dir weiterhin nachfolgen, dass wir nicht Nachsitzende werden, wo wir uns super einrichten in unserer frommen Kuschelecke, sondern dass wir Nachfolger bleiben und dass wir bereit sind, Entscheidungen zu treffen, die erstmal völlig crazy sind und die so wahr sind und so voller Wahrhaftigkeit sind, dass sie uns in unserem Leben prägen und schleifen und die schönen Seiten noch weiter herausstellen können, um deinetwillen, nicht um unseretwillen. Und so haben wir jetzt einfach ganz, ganz viel Lust und Bock auf das, was kommt. Auf den Lobpreisabend, auf das Gebetswochenende, auf das Seminar, was wir zusammen haben werden. Wo wir zusammen als Gemeindefamily Dinge erleben wollen und wir wollen keinen vermissen. Und wir wissen, dass wir dir dort begegnen können, Herr. Danke, Herr. Und so segne ich dich jetzt. Ich segne dich mit dem Segen unseres Herrn, der dir hilft, die Herausforderungen, die auf dich warten, auch erfüllen zu können. Und so geht hin im Segen des Herrn. Amen. Einen schönen Sonntag noch.